Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres bedeutenden und ewigen Podcasts. Ich möchte anfangen mit Donald Trump. Ich weiß, alle Leute haben Angst vor Donald Trump und sagen, er ist ein Faschist und dass die Welt untergeht, wenn er nochmal Präsident wird. Das kann auch sein, aber er ist natürlich gleichzeitig auch einfach sehr, sehr lustig. Und ich glaube, manchmal checken die Leute das nicht. Denn jetzt wurde er zum Beispiel von einem Journalisten bei so einem Townhouse-Meeting in Amerika gefragt, wenn Sie Präsident sind, werden Sie dann die Verfassung brechen und ganz viel Unrecht begehen? Das war praktisch die Frage.
Und können Sie ausschließen, Diktator zu werden, war, glaube ich,
die Frage. Hat er gesagt, können Sie ausschließen,
Diktator zu werden? You want to know if I'm going to be a dictator? I'm going to be a dictator for one day.
Und dann hat er gesagt, I'm going to close the border and drill, drill, drill. Ja, also er wird die Grenze nach Mexiko schließen und sofort am ersten Tag anfangen, nach Öl zu bohren und danach nicht mehr. Und die Leute hinter ihm haben natürlich gejohlt und geklatscht, weil es war einfach wahnsinnig lustig.
Nee, das ist nicht lustig auch schon, das wissen Sie auch. Der Mann wird möglicherweise die edelste Verfassung, einer der edelsten Verfassungen, die es auf dem Planeten gibt, außer Kraft setzen. Er wird als allererstes den Oberbefehlshaber der Armee austauschen. Vielleicht nimmt er den mittelgeistesgestörten ehemaligen Botschafter in Deutschland, dann als neuen Oberbefehlshaber und dann würde die Armee im Inneren einsetzen. Das könnte echt sein. Beim letzten Mal habe ich auch gedacht, alle, die das vorausgesagt haben, spinnen. Aber dieses Mal wird er das ins Werk setzen, denn er hat Rache im Sinn und nichts anderes. Rache im Sinn.
Ja, ja, das kann ja alles sein. Nur diese eine Szene, eine Szene war wirklich sehr komisch. So,
ich sag Ihnen was.
Vielleicht liegt es aber auch daran, ganz kurz, ich möchte diese Überleitung selber machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das lustig finde, weil ich in der Schule, tolle Überleitung, in der Schule nicht gut genug im Geschichtsunterricht aufgepasst habe.
Die bessere Überleitung wäre gewesen, jetzt sag ich Ihnen mal was Lustiges. Oder ich lasse die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen an den Endgeräten an etwas Lustigem teilhaben. Ich frage Sie, ist diese Aussage richtig oder falsch, die ich nunmehr machen werde? 8 hoch 16 ist 8 mal so viel wie 8 hoch 15.
Ja, weil 8 mal 8 hoch 15 ist so viel wie 8 hoch 16. Insofern ist das für mich gar kein Problem. Wo ist die Schwierigkeit?
Das haben Sie jetzt nur wissen können, weil ich Sie das schon dreimal gefragt habe heute im Laufe des Tages. Ich frage jeden, den ich heute treffe, nach dieser Frage. Das ist die allererste Frage offenkundig dieses PISA-Testes, Bereich Mathe gewesen. Und an dieser Aufgabe sind, beziehungsweise allen folgenden Aufgaben aus dem Bereich, sind 30% der Schüler mit 15 Jahren offenkundig so gescheitert, dass selbst die leidgeprüften PISA-Professoren und Untersucher, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben.
Mathe.
Und jetzt ist doch die Frage, woran liegt's?
Nein, es ist erstmal die Frage, ich habe mir diesen Test ja auch angeguckt. Und also erste Antwort, nein, das hätte ich natürlich nicht gewusst, aber mit Mathe, und also das sind sozusagen Welten, die einfach nicht zusammenpassen. Ich habe mal so einen Test gemacht irgendwann und ich bin in der Mathe wirklich quasi quasi annähernd schwachsinnig, ernsthaft, fast wie debil. Also das hat jetzt gar keinen Sinn, mit mir darüber zu sprechen. Aber ich fand es wahnsinnig lustig zu sehen, dass dieser Test, da steht dann so, Ahmed hat das folgende Muster aus roten und blauen Dreiecken gezeichnet. Die ersten vier Reihen des Musters sind unten dargestellt, bla bla bla, wie groß der prozentuale Anteil in den ersten vier Reihen von Ahmeds Muster. Und da habe ich gedacht, wer das gemacht hat, war entweder echt ein finsterer Zyniker, denn natürlich ist Teil dieses PISA-Tests, dass vor allen Dingen migrantische Kinder ganz große Probleme in der Schule haben, oder es ist irgendwie so ein Woker-Redakteurin gewesen, die uns darauf aufmerksam. Das fand ich wirklich, also das so. Das Problem ist nämlich, dass Ahmed dieses Dreieck wahrscheinlich nicht gemacht hätte und auch damit nicht klargekommen wäre, weil migrantische Kinder in der Schule total schlecht klarkommen. Ein Riesenversagen unseres Schulsystems. Denn ich meine, ob Ihnen das jetzt gefällt oder nicht, wir haben halt, 39% der Schüler haben Migrationshintergrund und viele von denen kommen halt nicht klar. Und ehrlich gesagt, können wir uns das nicht leisten, die hinten runterfallen zu lassen. Das tun wir aber in dieser sozial extrem schief liegenden Gesellschaft. Ich meine, die Deutschen denken immer, sie sind so ausgeglichen und gerecht und so, aber die Schule zeigt halt, dass es nicht stimmt.
Na gut, das ist jetzt eine Menge auf einmal, beginnend bei dieser Aufgabe, die letztlich darin bestand, Dreiecke zu zählen, und die eine Farbe hatte 10 Dreiecke, da musste man bis 10 zählen können, und die andere Farbe hatte, glaube ich, 6 Dreiecke, musste man bis 6 zählen können, und dann musste man das ins Verhältnis setzen, also welche sind mehr und um wie viel mehr. wenn das ein 15-Jähriger nicht kann, und das ist mir vollkommen gleichgültig, ob der Ahmed oder Andreas heißt, dann hat die Schule ein Problem, aber dann hat auch der Schüler ein Problem, für das er selbst verantwortlich ist. In Teilen zumindest. Und die Eltern. Und jetzt ist ja der Punkt, über den wir uns unterhalten müssen. Woran liegt's? Fehlt's am Geld? Fehlt's an Lehrern? Fehlt's an Computern in der Schule? Oder fehlt's auch ein bisschen an Disziplin und an Einsatzwillen und an Aufsicht? Und das sind schon unterschiedliche Kategorien. Und was mir an der Debatte, die jetzt Sie auch begonnen haben und die schon ganz weit ins Feld von Gesellschaftskritik und Gesellschaftspolitik geführt haben und Ungleichheit und Ungerechtigkeit, können wir das ein bisschen kleinteiliger haben und beim Einzelnen anfangen, der da auf der Bank sitzt oder der Einzelne?
Nee, das tue ich nicht, denn wir reden von Kindern und Kinder sind in der Obhut ihrer Eltern und in der Obhut der Schule tagsüber, sind sozusagen Kinder, ist die Schule ja auch verantwortlich für die Kinder und für das, was dort mit ihnen geschieht. Und offenbar sind die deutschen Schulen immer schlechter in der Lage, erstens mit der Migrationsrealität umzugehen und zweitens aber auch mit den sogenannten biodeutschen Schülern ausreichend gut klarzukommen. Denn die PISA-Werte haben sich ja dramatisch verschlechtert. Und ganz kurz, bevor Sie irgendwas sagen, das Gute an PISA ist ja, dass eine OECD-weite Vergleichsstudie ist, wo sehr, sehr viele ganz, ganz, ganz unterschiedliche Länder über den gleichen Kamm geschoren werden. Und wenn Sie jetzt sagen, wir sind nicht so gut wie die Japaner in Mathe, würde ich sagen, ja, das ist dann vielleicht so, ist ja eine sehr homogene, sehr disziplinierte Kultur, lese ich nur, ja, ich war da nie, aber das ist das, was ich sozusagen erfahre. Aber dass wir im Vergleich zu den Belgiern schlecht abschneiden, von dem man jetzt nicht sagen kann, dass ich jedenfalls gelesen habe, dass die so besonders diszipliniert und homogen und kulturell uns so weit überlegen sind. Und dass wir im Verhältnis zu den Schweizern schlecht abschneiden, mit denen ich mich sehr, sehr gerne sozusagen auf Augenhöhe messen können würde. Und ich denke, das müssten die Deutschen auch hinkriegen. Das zeigt einfach, dass wir es echt nicht hinkriegen. Dieses deutsche Schulsystem ist im Arsch und ist ein Zeichen für die dramatische Situation unserer Infrastruktur.
Also das mit Belgien, das gebe ich Ihnen zu, hinter Belgien zu legen in einer Statistik, das ist wirklich demütigend. Das ist... ein Ding, das ist eigentlich, sollten wir aus der deutschen Geschichte nicht alles sagen.
Die haben die Pommes frites, die haben die Pommes frites erfunden, das ist schon eine Menge.
Ja, genau. Sie haben Kartoffeln in Scheiben geschnitten und dann nochmal in Scheiben geschnitten und dann wussten sie, wie viele es sind. Die können nämlich rechnen, wie viele Fritten kommen aus einer Kartoffel. So, das ist wahrscheinlich, daher kommt das. Ja, Sie haben recht, PISA-Ergebnisse seit dem ersten Schock, wir erinnern uns, 2001 für die jüngeren Zuschauer, da hat es schon mal eine PISA-Studie gegeben, die allererste, und die ist eingeschlagen wie eine Bombe, als man feststellte, hupsili, das Land der Dichter und Denker kann weder lesen noch schreiben. Und rechnen können sie auch nicht. Dann ist es 10 Jahre lang wirklich steil nach oben gegangen. Und dann macht es einen Knick und dann geht es wieder runter. Und jetzt sind wir auf dem Niveau von ungefähr 2001 und noch einen Tick schlechter sogar. Es ist also all-time low, da haben Sie recht. Irgendwas ist grundsätzlich schiefgelaufen. Aber weil Sie über die Frage sprachen, wer haftet jetzt eigentlich für die Kinder? An den Baustellen meiner Jugend stand, Eltern haften für ihre Kinder. Und zwar, wenn sie sich nach draußen bewegen, auf eine eben Baustelle gehen und irgendwas kaputt machen, dann hafteten früher die Eltern für ihre Kinder. Und ich finde, das tun sie im übertragenen Sinne immer noch und weiterhin. Sie haften dafür, dass aus ihren Kindern etwas wird. Früher gab es mal den Satz, ich glaube, der ist auch nicht so richtig weit verbreitet und ich weiß nicht, ob er in welchen Milieus er weniger verbreitet ist als in anderen. Der lautete, meine Kinder sollen es einmal besser haben als ich. Und die Haltung, letztlich Haftungshaltung, der Eltern für ihre Kinder fehlt mir. Und ich glaube, dann wäre es etwas anders. Es ist schon ein Unterschied, um es einmal praktisch zu machen, ob in einem Haushalt vorgelesen wird oder nicht. Ob in einem Haushalt Bücher sind oder nicht. Und das können Sie den Kindern nicht umhängen, das können Sie nur den Eltern umhängen. Der Schule können Sie es aber eben auch nicht umhängen.
Aber es führt nirgendwo hin. Merken Sie nicht, dass diese Art des Redens, ich meine, das ist jetzt, ich finde es ganz interessant, dass wir in so einem Punkt kommen, weil da sieht vielleicht auch die eine oder andere Zuhörerin den tatsächlich fundamentalen Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie führen dann am Schluss ein gesamtgesellschaftliches Problem auf individuelles Fehlverhalten zurück. Und da haben Sie natürlich im Einzelfall auch recht. Klar, Sie können natürlich sagen, warum liest die alleinerziehende, berufstätige Mutter im 6. Stock in der Zwei-Zimmer-Wohnung nicht nach der Arbeit noch ihren 3 Kindern was vor. Das stimmt, das wäre sicherlich besser für die Kinder und so. Die Realität ist, sie tut es aber nicht. Wahrscheinlich kann sie es nicht, weil sie vielleicht selber man ihr nie vorgelesen hat, weil sie keine Kraft mehr hat, weil sie keine Zeit mehr hat, weil sie es vielleicht auch einfach gar nicht auf die Idee kommt, dass man das tun könnte, weil ihr das nie jemand gesagt hat. Das ist alles sozusagen Teil der Realität. Und die Frage ist jetzt ja nur, wie gehen sie damit um? Bleiben sie an dem Punkt stehen und sagen, die sind halt selber schuld? Punkt. Wenn die dann einfach nur selber schuld wären und dann hätten die halt Pech gehabt, gut, dann ist es vielleicht kalt und unmenschlich und hartherzig, wäre aber egal. Das Problem ist aber, es geht uns etwas an. Denn diese Leute, die wir da fallen lassen, brauchen wir, um dieses Land am Laufen zu halten. Und der Punkt kommt bei ihnen gar nicht vor. Das heißt, sie haben so eine, ich wünsche mir die Welt, wie sie sein sollte, Haltung, während ich sage, naja Leute, so ist es aber und was machen wir denn jetzt damit? Und dieses Land reagiert darauf nicht. Im Grunde verhält sich die Politik so wie sie. Die sagen, gut, wenn die Leute es selber nicht machen, wir können halt dafür nicht sorgen. Pech gehabt. Pech gehabt, Deutschland.
Augstein, so habe ich es nicht gesagt, das wissen Sie auch. Natürlich hat der Staat eine verdammte Verantwortung für die Schulen, denn er ruft ja auch eine Schulpflicht aus. Er holt die Kinder, Jugendlichen, pflichtweise, in Anführung zwangsweise sogar manchmal, von den 17 Aposteln dann, die da gerne selber Unterricht machen wollen, in die öffentlichen Schulen. Und darum hat er für deren Unterhalt und deren Ausstattung auch ordentlich zu sorgen. Ist doch vollkommen unbestritten. Mir geht es nur um die Frage, wenn wir das Problem jetzt lösen wollen, an welchen Schrauben müssen wir drehen? Und ich glaube einfach nicht, dass es die staatliche Schraube allein ist. Und es ist viel zu einfach, das so zu sehen. Klammer auf, es gibt sogar noch Töpfe für Schulrenovierung, Schulausstattung mit digitaler Infrastruktur, die sind vor Jahren hingestellt worden, mit Milliarden befüllt worden und fließen nicht richtig ab. Und das ist ein staatliches Versäumnis anderer Natur, aber es liegt eben noch nicht einmal nur am Geld. Und der zweite Flügel der Frage, was können wir tun, muss lauten, was muss ich bei der Haltung von Kindern und Lehrern und Eltern verändern? Und ich würde mir wünschen, dass man auch auf eine Gruppe von 15-Jährigen zutritt und sagt, ihr müsst euch disziplinierter im Unterricht verhalten, sonst wird das hier nichts mehr. Dieses Land ist auf euch angewiesen. Wir versuchen euch eine ordentliche Schule hinzustellen, aber ein bisschen liegt es auch an euch. Und das ist quasi ein weicher Faktor, da haben Sie recht, den können Sie nicht in einer Statistik in Geld ausdrücken.
Nein,
aber das, ohne das wird es nicht gehen.
Es ist halt sozusagen bar jeder Kenntnis der Praxis, so wie Sie da reden. Es ist halt so, wie alte weiße Männer an so einem grünen Tisch reden über Sachen, von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben. Es hat sozusagen mit Pädagogik nichts zu tun. Weil Sie sind der Meinung, wenn man irgendwie dann auf die Leute Druck ausübt und sagt, jetzt nimm dich mal zusammen, reiß dich mal zusammen und so, dann bringt das irgendwas. Das ist einfach, ich verstehe den Impuls, missverstehen Sie mich nicht, nur es funktioniert halt so nicht. Und deshalb sind ja diese PISA-Studien so interessant, weil eine finnische Schule ist ganz anders organisiert als eine deutsche. Verstehen Sie? Sozusagen ein Lehrer in Singapur hat ein ganz anderes Berufsverständnis, hat einen ganz anderen Stolz auf seinen Beruf, weil ihm von der Gesamtgesellschaft viel mehr Respekt entgegengebracht wird als in Deutschland. Das können Sie alles in dieser PISA-Studie lesen. Und das finde ich spannend. Das macht diese Studien so interessant. Wir gucken jetzt auf diese Zahlen und sagen, oh, wie katastrophal. Wir müssen eine schnelle Möglichkeit haben. Und dann kommen Leute wie Sie und sagen, mehr Druck auf die Schüler. Oder dann kommen irgendwelche linken GEW-Leute und sagen, mehr Geld in das gesamte System reinschütten und so. Wo man merkt, Leute, so funktioniert das nicht. Ihr müsst dieses System Bildung komplett neu denken. Und ich glaube, das ist ein Modernisierungsversagen unserer Gesellschaft, dass wir nicht in der Lage sind, aus den Zeiten der Feuerzangenbowle sind Leute wie Sie in Wahrheit nicht rausgekommen. Sie machen Schule immer noch, Sie stellen sich das immer noch so vor wie Weiland bei Heinz Rühmann. Man sagt, naja, ehrlich gesagt, da sind halt andere Länder in Europa und in Asien einfach weiter. Die sind moderner, die machen Best Practicing.
So Best Practicing?
Sie wissen, was ich meine.
Zum Glück gibt es keinen PISA-Test
in Englisch. In englischer Aussprache. Da sind wir sind einfach ein modernisierungsfeindliches Land. Das ist unser Gesellschaftsproblem.
Die Gesellschaft verändert sich gerade massiv durch Migration. Das hat die Schule, als Schule der Nation, wenn man so will, noch nicht so ganz hingekriegt, damit umzugehen. Ja, wobei auch ein Ergebnis ist, es ist weniger die Migration in zweiter Generation, die dann weiterhin Probleme in der Schule hat und die Ergebnisse von allen in Anführungsstrichen runterziehen, sondern es sind Schüler der jeweils ersten Migrationsgeneration. Das heißt, die sind selber erst ins Land gekommen, indem sie nun in die Schule gehen. Und die sind offensichtlich ein Kern des Problems. Ich wollte nur auf Modernisierung nochmal kommen. Das Bildungssystem hat jetzt schon ganz vielen Menschen schulischen Aufstieg ermöglicht. Also, wenn man das in Abiturquote misst, wie viele Leute eines Jahrgangs, welcher Anteil eines Jahrgangs macht Abitur und geht danach an Fachhochschule oder Uni, dann ist dieser Anteil in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen und liegt jetzt bei ungefähr 50%. Also unser Bildungssystem hat schon ganz vielen Aufstieg ermöglicht und hat sich also als, in dieser Hinsicht zumindest, sozial ganz schön modern erwiesen. Jetzt fehlt es am zweiten Schritt. Vielleicht hat man zu viel auf Strukturen und dieses Aufstiegsversprechen geachtet und gesetzt und hat darüber vergessen, quasi was an grundständigen Dingen eben auch wichtig ist. Allerletzter Punkt. Eine Zeit lang, bis 2019, ist in den Grundschulen das Schreiben nach Hören gelehrt worden. Da sollten die Kinder schreiben lernen, so wie sie hören. Und dann schreiben die halt Vogel mit allem Möglichen, nun halt nicht mit V vorne. Das sind übrigens jetzt die Jahrgänge, von teilweise diese Jahrgänge, die jetzt mit 15 am Lesen scheitern.
Also wenn man ihnen beigebracht hätte, ihren Namen zu tanzen, hätte ihnen das auch nicht schaden können. Neues Thema, Haushalt. Da können Sie jetzt mal zeigen, was Sie von Mathe verstehen. Wir machen jetzt mal einen angewandten Test. Es geht doch auch hier um Lebens.
Moment mal, ich war noch lange nicht fertig mit der Schule.
Doch, Sie sind mit der Schule jetzt durch, sind jetzt durch.
Setzen, Sie meinen, ich habe zu Recht Abi?
Setzen 6. Also.
Welche Abi-Note haben Sie eigentlich?
Ach, das ist doch jetzt vollkommen egal.
Oder ist das Dezimalrechnung?
Ja. Es fehlen 60 Milliarden.
Sie haben gar kein Abi.
Fachabitur.
Augstein hat kein Abi.
Oh Mann, Hilfe. Warum hilft mir denn niemand? Also wenn jetzt 60 Milliarden im Haushalt fehlen, ja, und 17 Milliarden davon allein im kommenden Jahr. Und Sie haben drei Koalitionsparteien. Wie viel muss dann jede Partei einsparen, um...
Im dritten Jahr,
was?
Wenn Sie es degressiv staffeln, um jeweils 10% weniger als im Jahr davor.
Boah. Nein, wir gucken jetzt mal, wo die Kohle herkommt. Jetzt fangen Sie mal an. Also Sie müssen 17 Milliarden müssen Sie jetzt mal zur Verfügung stellen.
Ich finde, die Koalition findet auf den möglicherweise ja letzten Metern ihres Daseins doch noch zu einer Sublimierung ihrer selbst.
Was?
Die Kindergrundsicherung, die Kosten aufwerfen sollte, auf die wir dann gleich noch eingehen können, mehr Kosten, wird verschoben, weil die bundesdeutsche Verwaltung nicht in der Lage ist, das hinzustellen. Also sich so umzubauen, dass sie diese Kindergrundsicherung als politischen Wunsch den regierenden Parteien erfüllen kann.
Also sparen als Folge.
Sublimierung bedeutet ja, also das eine Versagen, das nämlich umzusetzen, finanziert jetzt das andere Versagen, nämlich einen Haushalt hinzukriegen.
Ich bin mir nicht sicher.
Das heißt, das Versagen bei der Kindergrundsicherung stopft das Loch des Versagens beim Haushalt.
Bin mir nicht sicher, ob Sie das Wort Sublimierung richtig verstanden haben, aber ist jetzt ja auch egal. Ich habe trotzdem Ihre Idee begriffen. Und wie viel kommen da raus?
Je nach Rechenart können Sie damit 500 Millionen rechnen.
Ist ja nichts. Das
ja, lächerlich. Moment.
Meine,
kein Vieh macht auch Mist.
Ja. Ja,
manchem sein Ganzes, würde ich sagen.
Ja, eben. Aber.
Aber wenn alle Kinder, die einen rechnerischen Anspruch auf diese kinderbedürftigen Hilfe haben, ihn auch erfüllt bekämen, dann wären 6 Milliarden fällig ungefähr. Und da man das bis auf Weiteres nicht umsetzen wird, weil das System einfach so dysfunktional bleibt, wie es ist, spart man diese 6 oder 4 davon auf jeden Fall schon mal ein.
Waren die das schon im Haushalt eingetragen?
Also als hochlaufender Posten, ja. Sie können aber auch hingehen und in die Rentenkasse langen.
Ja, jetzt machen wir langsamer, langweilig. Also wir wollen das doch von klein auf aufbauen. Ja? Wo kann die Kohle herkommen? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, das ist ja eine ehrenvolle Tätigkeit des Journalisten. Das Dieselprivileg, wissen Sie, wie viel das spart? Das Dieselprivileg einzusparen, also die Bevorteilung von Diesel bei der Kraftstoffsteuer, wissen Sie, was das bringt? 8,5 Milliarden Euro. Bam. Ja. Und dann noch das Dienstwagenprivileg.
Stopp, Moment. Bleiben wir beim Diesel. Wissen Sie, warum man das gemacht hat?
Ja,
weil der Diesel als umweltfreundlicher galt als der Benziner.
Ja, und so, also Diesel, 8,5 Milliarden. Dann Dienstwagenprivileg, 1,8 Milliarden.
Ja, würden Sie aber im Zweifel gar nicht sparen, weil das sogenannte Dienstwagenprivileg, wenn ich es richtig verstanden habe, ja nur darin besteht, dass sie kein Fahrtenbuch führen müssen. Also jemand, der diese Fahrten alle macht, beruflich induziert und ein Fahrtenbuch führt, bekäme die Steuernachlässe, die er jetzt pauschal bekommt. Es ist halt ein Bürokratievermeidungsprivileg.
Gut, es ist jedenfalls, Bam. Es ist eine Menge Geld in diesen Subventionen für eine Lebensführungsart, die wir doch, dachte ich, sowieso hinter uns lassen wollten. Ja. Warum müssen wir eigentlich Dieselautos jetzt auch noch bevorteilen? Das ist doch Quatsch. Ich meine, das wäre, also ohne Spaß.
Ja.
Und Spaß. Haushalt ist Politik. Haushalt ist, du gibst 1 Euro aus, den kannst du woanders nicht ausgeben. Ist also entweder oder.
Das würde diese Bundesregierung bereits bestreiten. Und da liegt das Problem.
Ja, aber das Bundesverfassungsgericht, und das hat mich in den letzten Wochen ja schon, hat diese Regierung ja dankenswerterweise dorthin zurückgeführt, wo sie hingehört, nämlich in den politischen Raum. Da kannst du dich halt nicht rauskaufen aus dem Problem, sondern musst sie entscheiden, also eine Entscheidung treffen. Ja, praktisch.
Augstein, so,
ich bin, ja.
Sie singen meinen Text.
Nein, es ist nicht, nein, es ist auch mein Text.
Sie singen meinen Text.
Nein, denn ich bin dafür, das sozial und ökologisch vernünftig zu machen, was bedeutet, weg mit dem Dieselprivileg. So. Übrigens, interessanterweise, wir machen mal weiter.
Ich glaube, wenn Sie das Dieselprivileg, was ja heißt, also die Begünstigung, steuerliche Begünstigung von Dieselkraftstoff wegnehmen, ist es eins der sichersten Wege, insbesondere Ostdeutschland in Flammen zu setzen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Mir würden noch andere Sachen einfallen. Und ich gucke, gebe ich zu, natürlich auch auf den Sozialstaat und die Frage, ob er treffsicher genug diejenigen erreicht und begünstigt und ihnen hilft, die wirklich bedürftig sind. Und die Antwort lautet nein.
Sie können im Sozialstaat aber so kurzfristig aus Rechtsgründen ganz, ganz wenig nur machen. Das wissen Sie auch. Das ist ja das meiste sozusagen sind ja in unserem sogenannten, angeblich so aufgeblähten Sozialstaat, sind Sachen, an die kommen Sie gar nicht so schnell ran. Da können Sie auch nicht mal eben Gesetz ändern und dann nehmen Sie den Leuten irgendwas weg.
Sie müssten das Gesetz ändern und von da aus an würde es anders auch schon. Also ich sage Ihnen ein paar andere Zahlen. Rente mit 63 pro Jahr 3-4 Milliarden. Bürgergeld.
Halt, stopp. Da heißt von wo auf was? Nur damit wir alle Bescheid wissen.
Naja, dafür fließen im Moment 3-4 Milliarden. Das können Sie nicht rückwirkend wegnehmen. Sie könnten nur sagen, ab jetzt wird die Rente mit 63 zumindest nicht mehr den Falschen gewährt. Den Falschen, in Anführungsstrichen, jenen, für die sie nicht gedacht war. Könnte man also einiges machen. Wenn Sie das Bürgergeld nicht um 12% erhöhen, sondern nur um 2%, ist das ein ähnlicher Betrag? Kann man wahrscheinlich auch nicht dran. Würde ich auch gar nicht machen. Mir geht es um zwei Dinge. Wie kriegen wir 100.000 Menschen mehr in Arbeit bei 1,8 Millionen offenen Stellen? Denn das würde allein schon 3 Milliarden weniger Sozialausgaben den Staat kosten.
So
denken Sie doch mal so.
So funktioniert doch Haushalt nicht. Ich dachte, Sie sind ein Spielverderber. Ich dachte, das Spiel, was wir beiden jetzt hier unter den wachsamen Ohren unserer Zuhörerinnen führen, ist, wo kommt die Kohle her? Und zwar ganz konkret.
Durch Nein, Kürzungen aber das ist doch, oder durch Mehreinnahmen.
Aber so kann doch der Haushalt funktioniert doch so nicht. Der Haushalt muss doch sozusagen ausgeglichen präsentiert werden fürs kommende Jahr.
Ja.
Ja, eben. Da können Sie ja nicht
sagen.
Sie
haben ein Loch ausstellen.
Sie können doch nicht sagen, der Haushalt bedeutet doch
Sie
nicht,
haben ein
ich plane mit Mehreinnahmen von.
Loch.
Ja.
Im Kopf.
Das funktioniert aber nicht.
Sie haben ein Loch und das können Sie durch zwei Dinge zumachen.
Ein Glück, dass Sie keine Firma leiten.
Sie können mehr Einnahmen generieren.
Ja.
Oder aber Sie können weniger Ausgaben planen und tätigen.
Ja, ich dachte, dass wir jetzt mehr über sowas reden wie Steuererhöhungen zum Beispiel. Das ist ja ein großes Thema.
Das ist ja auch mehr Einnahmen.
Höchstsatz von 42-43% oder Erhöhung der Reichensteuer von 45-46% oder so. Und dann kommt man nämlich dazu, dass dort interessanterweise die möglichen Einnahmen gar nicht so groß sind, wie manch linker Sozialdemokrat das denkt. Ich hätte das auch gedacht, es sind nur 2,1 Milliarden. Das reicht nicht.
Das reicht nicht. Es wird am Ende natürlich aus verschiedenen Punkten zusammengesetzt.
Aber ich habe noch was. Ich bin jetzt hier heute mal der Zahlenfried. Ich habe nämlich noch was. Die Milliardärssteuer. Ja? Es gibt 1.400 Milliarden Euro Vermögen in den Händen von wenigen Menschen. Also jetzt nicht über alle verteilt, sondern von den wenigen Milliardären, die es in Deutschland gibt. Es gibt einige. Herr Pater, 2% Vermögensteuer auf Milliardäre? 28 fucking Milliarden Euro. 28 Milliarden bei 2%iger Vermögensteuer für Milliardäre. Da wäre ich dafür. Das trifft dann irgendwie
jedes
nur 100
Jahr,
Leute.
Jedes Jahr.
Das trifft dann 100 Leute im Land und da kann man richtig abschöpfen. Da lohnt sich das nämlich wenigstens.
Ja, und die Familie Quandt, glaube ich, wie sie heißt. Quandt? Oder Klatten? Weiß schon nicht mehr genau. Die verkauft dann BMW, weil anders können die das nicht bezahlen. Denen gehört BMW, ja, aber wenn die halt 2 Milliarden abliefern sollen.
Nein, die müssen das nicht verkaufen. Das ist eine Aktiengesellschaft, mein Lieber.
Ihre Aktien verkaufen sie dann. Mann, Augstein.
Sie verkaufen nicht BMW. So. Nein, es ist doch interessant, ist sozusagen, dass, weil man gilt ja in Deutschland irgendwie so praktisch als reich, wenn man 50.000 Euro auf dem Konto hat, weil eben das Land im Ganzen relativ arm ist. Das liegt aber daran, dass es natürlich einige wenige Leute gibt, die wirklich richtig ernsthaft reich sind. Und warum man in so einer Notlage bei denen nicht zugreift, das erschließt sich mir nicht, muss ich sagen.
Wissen Sie, was Sie machen werden am Ende? Also jetzt mal nicht, weil ich es gut finde, sondern nur so als Prognose. In der Rentenkasse. Muss ja immer so ein Minimalbetrag liegen für besondere Notfälle. Im Moment liegen da 35 Milliarden Euro mehr als dieser Minimalbetrag, der vorgeschrieben ist. Und ich glaube, an diesen 35 Milliarden wird sich diese Regierung bedienen.
Darf man das?
Ja. Wie das ist, man kann der Rentenversicherung sagen, bitte zahl deine Renten und die ganzen Kosten, die wir, die Politik, mit der Rente von 63, der Grundrente, der Mütterrente, der Rente, der Rentenversicherung aufgebürdet haben. Dafür zahlen wir normalerweise aus dem Bundeshaushalt einen großen Zuschuss, nämlich 120 Milliarden Euro ungefähr. Sonst können die Rentenversicherung gar nicht leben. Aber nächstes Jahr sind es nur 110 Milliarden und die anderen 10 holt ihr aus eurer komischen Rentenreserve. Und dann ist das Loch schon von 17 minus 10 macht 9.
Nee. Bis?
8 hoch 16. Ach, Scheibenkleister. Also irgendwie sowas in der Richtung. Da ist das Loch nur noch halb so groß.
Ja, da wurde
durch einen gezielten Griff in die Rentenkasse. Und ich sage Ihnen, nächste Woche, allerspätestens übernächste Woche, lösen wir das Rätsel auf. Und dann werden die das vielleicht so gemacht haben.
Gut, da bin ich schon mal gespannt, ob Ihre Prognose zutrifft. Wir machen ja hier auch noch ein bisschen, was uns so bewegt und beeindruckt hat in dieser Woche. Und ich habe ein Interview gelesen mit Joschka Fischer. Jüngeren Hörerinnen muss man vielleicht noch erklären, wer das ist. Das war mal ein gärtenschlanker Außenminister der Grünen, der erste Außenminister der Grünen, sozusagen vor Annalena Baerbock, gab es schon mal einen. Das war ein Mann leider. Und ein großer Jogger und kluger Mann, Außenminister, früher auch Straßenschläger in Frankfurt. Und der hat jetzt also, ist jetzt schon ein bisschen älter und dicker geworden, hat ein Interview gemacht in der Zeit, Überschrift: Ich schäme mich für unser Land. Das habe ich natürlich dann gleich gelesen, dachte so, Gott, warum das denn?
Warum denn jetzt auch Joschka Fischer?
Warum schämt sich denn Joschka jetzt? Und er findet, der Antisemitismus ist so ein Riesenproblem in Deutschland. Na gut, okay, meinetwegen. Aber später wird das Interview echt interessant, denn er nämlich sagt, wir brauchen eine Bombe. Also nicht wir jetzt, aber Europa braucht die Atombombe. Und das ist echt ein weiter Weg für einen grünen Außenminister, muss ich sagen.
Tja, der Mann lehrt uns, man darf niemals die Hoffnung fahren lassen, selbst mit grünen Politikern nicht. Es gibt eine Resthoffnung, dass sie zur Vernunft zurückkehren. Und das ist natürlich nur vernünftig. Und wir kommen jetzt beinahe an den Anfang dieses schönen kleinen Podcasts zurück. Da haben wir ja über Donald Trump gesprochen. Und das Erste, unabhängig jetzt mal von I'm a dictator for one day oder for day one, ist ja, dass er dann ernsthaft die Axt an die NATO legen wird. Mindestens muss man es befürchten, und zwar in einem Maße befürchten, dass man sich besser darauf vorbereitet. Legt er die Axt an die NATO, heißt das ja vor allen Dingen, dass der atomare Schutzschirm nicht mehr gilt, nicht mehr wirkt. Das heißt, die Europäer zuvorderst und die Deutschen eben mittendrin dann weitgehend auf sich selbst angewiesen sind, sich zu verteidigen. Und wenn man dann durch die Reihen der Bundeswehr schaut, wo die Leute in Turnschuhen stehen, wenn sie in den Winter ziehen sollen oder keine Handschuhe haben, denkt man sich so, vielleicht wäre es dann nicht schlecht, in irgendeiner Form auch atomar bewaffnet zu sein, eine atomare Abschreckungsfähigkeit zu besitzen, die zum Beispiel die Franzosen besitzen. Da könnte man vielleicht Trittbrett fahren. Noch besser wäre es aber, Deutschland hätte eine eigene Bombe. Und ich sage, Deutschland braucht so eine Bombe. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit irgendwelchen Lehren aus der Nazizeit oder dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass Deutschland einen Atomkrieg führt, nur weil es eine Atombombe hätte. Und darum kann es auch eine haben.
Gut, glücklicherweise, so weit geht Joschka Fischer nicht. Er will ja die europäische Bombe haben.
Und aber das ist, merken Sie nicht, das ist doch nur vorgeschoben. Das ist natürlich der Versuch, die Debatte zu öffnen, um am Ende zu dem Punkt zu kommen, zu dem sie führen muss, nämlich der Frage, braucht es eine deutsche Bombe, beziehungsweise braucht es die Fähigkeit einer Bundesregierung, eines Parlamentes, Bundestages zu sagen, wir drohen euch mit dieser Waffe.
Ist Ihnen eigentlich klar, also wir sind ja hier nicht die Bundesregierung, ja, und wir sind hier auch nicht im Parteienstreit und so, sondern wir haben hier ein bisschen Zeit und können uns auch mal ganz kurz mal eben zurücklehnen und mal tief durchatmen. Ist Ihnen eigentlich klar, wenn Sie sich da selber zuhören, was für ein dramatisches Versagen von Politik Sie dort quasi anerkennen und in Kauf nehmen, Politik in der Summe der letzten 30 Jahre sozusagen. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, wir haben beide, Sie und ich,
Wir haben beide die
Abrüstungsdebatten und die Anti-Atom-Waffen-Demonstrationen in unserer Jugend oder jungen Erwachsenenzeit, erinnern wir ja vielleicht noch. Und jetzt empfehlen Sie den Deutschen eine eigene Atomwaffe. Wir waren eigentlich auf einem anderen Weg. Und was sozusagen das Versagen von Friedenspolitik, das sozusagen friedenspolitische Dogmen oder Ansätze oder Denkarten oder Theorien, das zählt alles gar nicht mehr. Sie kommen zurück zu, mein Knüppel ist genauso groß wie dein Knüppel oder er ist noch größer.
Ich vergesse, worauf Sie hinaus wollen.
Ich finde es krass. Ich finde es krass, dass Sie das einfach so, und ich bin nicht bereit, das mitzumachen. Ich bin nicht bereit, dass es meine Pointe ist. Ich bin nicht bereit, sozusagen das okay zu finden, wenn Sie jetzt einer neuen atomaren Aufrüstungsrunde hier das Wort reden. So.
Naja, Sie sagen zu Recht, wir waren auf einem anderen Weg. 100% unterschrieben, und das war sicherlich ein guter Weg, wenn man ihn gemeinsam weitergegangen wäre. Nun stellt sich heraus, zum einen ist Russland, und das war ja der eine Teil des atomaren Abschreckungsgleichgewichtes, verhält sich vollkommen anders, ist auf diesem Weg schon längst nicht mehr mit unterwegs, sondern auf einem anderen Weg unterwegs. Damit könnte man vielleicht noch leben. Hat man ja auch eine ganze Zeit. Nun stellt sich heraus, möglicherweise in sehr kurzer Frist wird auch Amerika sich von diesem Weg verabschieden. Auf eine andere Art als die Russen, aber immerhin verabschieden. Und deshalb müssen die Deutschen, die Europäer, die Franzosen sich selber fragen, was bedeutet das für uns? Und die Antwort kann ja denklogisch nicht lauten, okay, die wichtigsten beiden Spieler im Spiel haben das Spiel verlassen, wir spielen es weiter. Trotzdem. Das kann nicht die Antwort sein. Was immer die Antwort ist, das kann sie nicht sein.
Ja, aber das, Sie haben es doch gegen Ihren eigenen Willen sehr hübsch formuliert. Es ist ein Spiel, wo sozusagen die beiden wichtigsten Spieler das Spiel verlassen haben. Sie sind der Einzige, der es nach den alten Regeln weiterspielen will. Das Spiel hat sich offensichtlich vollkommen verändert. Die Idee dieser beiden Blöcke, die gegeneinander stehen, die Idee, dass auf europäischem Boden ein großer Krieg geführt wird, die Idee, dass Atomwaffen einsatzfähig gehalten werden müssen zur Abschreckung des anderen, das scheinen alles Ideen zu sein, die so gar nicht mehr funktionieren, weil sie von den entsprechenden Partnern so gar nicht mehr wahrgenommen und aufgenommen werden. Außerdem, wie gesagt, ich lehne auch die Prämisse ab, dass wir, wenn wir hier keine Waffen haben, dass dann die Russen uns überrollen. Ich halte es einfach echt für Quatsch. Die Russen haben die Ukraine überrollt, weil sie mit denen eine Rechnung offen hatten, weil die Ukraine lange Jahre zur Sowjetunion dazugehörte. Bla bla bla. Es ist ein ukrainisch-russisches Thema, was da abläuft. Es ist kein russisch-europäisches Thema. Das ist eine große unterschiedliche Lesart dieser Geschichte.
Aber lösen Sie es mal vom Ukraine-Krieg. Die Drohung, die Wladimir Putin regelmäßig gegen den Westen, gegen die NATO, gegen einzelne europäische Länder, darunter übrigens auch Deutschland, ausstößt, wären, finde ich, schon Anlass genug, darüber nachzudenken, was man mit der Bundeswehr machen muss. Und das geschieht ja auch. Nun kommt als zweite Komponente hinzu, und deshalb ist ja auch dieses Interview so entstanden, und nur deshalb. Donald Trump würde die Hand über Europa wegziehen. Wer schützt uns dann?
Vor wem? Vor wem wollen Sie denn geschützt werden mit Atomwaffen? Ich verstehe, das ist einfach eine wahnsinnige Idee.
Das auch welche hat und damit schon eine Menge Drohungen ausgeübt hat, beziehungsweise seine Vorfelddenker ausüben lässt, da wäre ich lieber auf der sicheren Seite. Ja, ganz einfach. Ich wäre lieber auf der sicheren Seite. Und wenn es nicht dazu kommt, umso besser. Ich glaube, nur die Abschreckung hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von Jahrzehnten gut funktioniert, auch wenn es ein zynisches, beinahe menschenverachtendes Konzept ist. Es hat aber funktioniert. Und ich hätte gerne was Funktionierendes in der Hand, nee, wenn Donald Trump kommt und sagt, go fuck yourself.
Ich hätte gerne eine Rückkehr zu Friedenspolitik und ausgleichender Politik, die nicht von vornherein sozusagen dieses militaristische Dogma einfach übernimmt. Irgendwie, du hast eine Waffe, dann brauche ich auch eine Waffe und so weiter. Ich glaube, wie gesagt, es ist schon wichtig, ob sie das Bedrohungsszenario überhaupt akzeptieren, dass Russland Deutschland bedroht. Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Und deshalb sollten wir auch keine Atomwaffen haben. Abgesehen davon haben die Franzosen bereits welche. Dann, wenn sie schon meinen, okay, dann sollten wir lieber mit den Franzosen darüber reden, ob sie ihren Schirm auch auf uns ein bisschen ausdehnen. Dann gespannt, ob sie sich darauf verlassen.
Ich bin überrascht, welche Verheerungen schlechter Matheunterricht auch bei Ihnen angerichtet hat, dass Sie noch nicht einmal wissen, dass 2 und 2 nicht 5 ist.
Was?
Tschüss, Augstein. Und jetzt gehen Sie nach Hause und schreiben 100 Mal an die Tafel, 2 und 2 ist 4, auch in der Politik.
Das mache ich nicht. Sie sind schwarzer Pädagoge. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.